Tag und herzlich willkommen zur 13. Folge OMR Takeaway. Mein Name ist Julia, ich bin Plattformexpertin bei OMR und mir diesmal nicht ganz so gegenüber sitzt Roland, er ist Head of Content bei OMR und jede Woche streiten wir uns und versuchen für euch das Beste rauszusuchen, was es diese Woche so im Marketing gab und worüber reden wir denn diese Woche, Roland?
Ja, wir sprechen heute über Adventskalender als Marketing- und Vertriebstool. Der 1. Dezember steht direkt vor der Tür. Dann sprechen wir über den Lauf, den Google gerade im KI-Bereich hat. Und als Letztes sprechen wir noch über einen aktuellen Social-Media-Marketing-Trend, nämlich Fake-Entschuldigungen von Marken. Viel Spaß!
Die Tagesplatte.
Ja, Julia, du hast es am Anfang schon ein bisschen angeteasert. Du sitzt mir zum ersten Mal für diese Aufnahme hier nicht gegenüber. Wo bist du denn gerade?
Ja, ich habe dich so ein bisschen im Stich gelassen. Du sitzt da alleine im Studio und ich sitze hier schön in Südafrika, lass mir die Sonne auf den Bauch scheinen und bin quasi dem Winter in Hamburg nochmal entflohen. Deswegen auch nicht wundern für alle, die hier zugucken bei YouTube. Ich bin gerade einfach an einer anderen Stelle. Ich bin gerade quasi in einer anderen Jahreszeit.
Wie viel Grad ist denn bei euch? Jetzt lass es mal raus.
Naja, schon so 30 Grad, Sonne, ist es schon gut.
Herrlich, das freut mich natürlich für dich. Schön, vor allen Dingen, weil es hier gestern in Hamburg geschneit hat, ganz herrlich.
Ich habe die typischen Bilder von meiner Mutter bekommen, die schön fotografiert hat. Guck mal, Tochter, hier schneit es. Und ich habe ihr ein Bild von der Sonne zurückgeschickt.
Herrlich. Das ist auch eine schöne Überleitung zum nächsten Thema, weil wir wollen nämlich gerne über Adventskalender heute sprechen. Willst du erstmal erzählen, was hast du schon Kalender gekauft? Kaufst du überhaupt einen? Wie ist da so deine Tradition?
Ja, also ich muss ja sagen, ich bekomme immer einen, auch wieder von meiner Mutter, noch bis ins heutige Alter. Und ich freue mich jedes Mal darüber. Ich habe jetzt einen bekommen von Dr. Oetker tatsächlich. Da sind dann so kleine Türchen drin und dann sind da so kleine Zutaten und dann ist da so ein Rezepteheft dabei. Und ich bin am Überlegen, mir einen zu verschenken. Aber das darf ich jetzt hier natürlich noch nicht sagen, was das für einer ist. Das ist immer eine große Überraschung. Aber ich mag es sehr gerne. Ich finde es mit den Kalendern richtig cool. Selbst wenn es nur so Kleinigkeiten sind, mag ich es gerne. Ich denke, bei euch zu Hause wird es auch viele geben.
In der Tat, ja. Also bei uns ist eine ganze Armada fast schon von Kalendern. Also bei meinen Kindern ist es so ehrlicherweise, dass ich denen immer einen Schokokalender kaufe, den die sich aussuchen dürfen natürlich. Meine Frau bastelt für die beiden Großen, ich weiß gar nicht, der Kleine ist, glaube ich, noch zu kleiner für dieses Jahr, aber die beiden Großen kriegen einen eigenen gebastelten Adventskalender.
Oh,
und was
schön.
Wir auch seit, jetzt glaube ich, seit 2 Jahren jetzt sogar auch noch haben, ist, dass wir so einen Wichtel haben, der dann jeden Morgen woanders versteckt ist. Also es ist wirklich eine ganze Gruppe an Traditionen, die sich da mittlerweile angehäuft haben. Und es dauert dann immer morgens eine Weile, bis man mit allem durch ist.
Aber es ist doch schön. Hast du selbst einen Adventskalender auch? Oder freust du dich einfach, wenn die Kinder sich freuen?
Meine Kinder haben mir immer einen gebastelt, mit selbst gemalt und so weiter. Wirklich sehr, sehr
schön.
Im Kühlschrank. Ja. Aber wir wollen hier nicht nur über persönliche Befindlichkeiten sprechen, sondern über Adventskalender als Marketing- und Vertriebstool auch. Und das ist ein Thema, was ich immer noch...
Über das Business dahinter.
Korrekt. Das ist ein Thema, was ich immer noch faszinierend finde. Ich habe da schon vor Jahren mal angefangen, mich damit zu beschäftigen, weil ich damals mal, wurde mir zugetragen, dass Amorelie eine zeitweise bis zu 70% des Jahresumsatzes mit dem Adventskalender gemacht hat, was ich bis dahin auch nie wusste. Das ist schon crazy.
Das ist schon crazy. Aber ehrlicherweise, es wundert mich auch gar nicht so sehr, weil die Dinger kosten ja auch 120, 150 bis zu 300 Euro. Also das ist ja, die sind ja wahnsinnig teuer.
Die waren, glaube ich, so Miterfinder dieses Premium-Adventskalenders in Deutschland. Und da gibt es ja mittlerweile diverse Nachahmer. Also nicht nur im Sextoy-Bereich, was denen dann auch, glaube ich, viele Probleme bereitet hat, dass dann ice.de und Amazon und wer da sonst noch wo auf den Markt gekommen ist, hat dann nachgezogen. Aber es gibt es auch im Kosmetikbereich, es gibt es im Schmuckbereich. Also es ist ein riesengroßer Markt geworden in den letzten Jahren. Ich habe mal so ein bisschen nachgeschaut, ob es Zahlen gibt. Ich habe nichts richtig Belastbares gefunden. Die letzte von so einem namhaften Marktforscher, also von Nielsen und der Gesellschaft für Konsumforschung, die letzte Zahl war aus dem Jahr 2018. Da hieß es irgendwie, knapp 100 Millionen Euro geben die Deutschen für Adventskalender aus. Und das ist ja schon mal eine Hausmarke. Und wenn man überlegt, der Markt ist seitdem nochmal so richtig explodiert. Ich habe dann auch so hier Gemini und ChatGPT damit gefüttert. Da gab es auch Schätzungen von 600 bis 700 Millionen Euro mittlerweile. Also das ist schon ein richtig großer Kuchen, von dem, glaube ich, viele jetzt versuchen, ihr Stückchen abzuschneiden. Hast du irgendwie zuletzt mal, also das letzte, was ich, letzte Verrückte, was ich gesehen habe, war ein Adventskalender von Swarovski, ich glaube für 1200 Euro. Habe ich ein YouTube-Video von einer Creatorin drüber gesehen. Ist ja auch mittlerweile ein beliebtes Genre, dass so Creator solche Adventskalender auspacken.
Also ich finde es einfach nur noch crazy. Vor allen Dingen, wenn du halt so zurückgehst und ich meine, als du jung warst sowieso, aber selbst als ich jung war, war es ja noch so ein, weißt du, ich habe noch Adventskalender von Aldi bekommen mit so ganz kleinen Schokoplättchen da drin und dann waren die immer geformt wie so Sterne oder sowas. Keine Ahnung, das Ding hat 9,99 gekostet. Und was es jetzt da draußen alles gibt, ich finde es wirklich krass. Extremes, ja. Also extremes Business, ja.
Ja, also mein Eindruck ist aber schon auch, dass das schwieriger geworden ist und dass es dann natürlich viele Anbieter gibt und dass das Interesse vielleicht so ganz langsam zurückgeht. Das war aber so ein subjektiver Eindruck. Und um das mal zu verifizieren, habe ich mal jemanden gefragt, der sich sehr gut damit auskennt, nämlich Markus Land. Der betreibt seit 2012 die Website meinadventskalender.de, also mein-adventskalender.de, so auf Affiliate-Basis. Und der hat einen sehr guten Überblick über den Markt. Und wir hören mal, was er sagt.
Nach meiner Einschätzung stagniert der Markt eher oder ist sogar leicht rückläufig. Das sehe ich natürlich an meinen eigenen Zahlen, aber auch durch Gespräche mit Marktteilnehmern. Auch wenn man sich das Keyword Adventskalender bei Google anschaut, da sieht man, dass das Suchvolumen in den letzten Jahren kontinuierlich sinkt. Auch der IKEA Adventskalender, der hat ja 2020 noch eine Auflage von 1,2 Millionen, im letzten Jahr noch 380.000 und ist dieses Jahr ganz eingestellt worden. Also das war schon ein Ausrufezeichen. Auf der anderen Seite drängen aber auch immer mehr Marken in den Markt. Es gibt immer mehr Adventskalender im Angebot, gerade im Bereich Beauty, aber auch Werkzeug wird das Angebot größer. Es gibt immer mehr Influencer, die ihren eigenen Kalender herausbringen. Also ich glaube, aus Kundensicht sieht es eher so aus, als ob der Markt größer wird. Meine Einschätzung ist aber, dass er stagniert oder eben sogar leicht rückläufig ist. Und für die Marken, die in dem Markt sind, ist es eher ein umkämpfterer Markt.
Ja, okay. Also wir haben gehört, es stagniert oder ist leicht rückläufig. Ist dann vielleicht schwieriger, da reinzukommen in so einen Verdrängungsmarkt. Dann muss man sich ja auch die Frage stellen, welche Kalender, welche Produktbereiche laufen denn noch gut? Und auch das habe ich Markus gefragt.
Insgesamt boomen Beauty-Adventskalender. Da steigt die Nachfrage und das Angebot nimmt auch konstant zu. Schmuck-Adventskalender laufen nach wie vor sehr gut. Es gibt immer mehr Adventskalender von Influencern und Celebrities. Auch, was sich sehr gut und konstant über die Jahre jetzt gehalten hat, sind Werkzeug-Adventskalender oder auch Harry Potter. Wohingegen der Hype bei den Escape-Adventskalendern vorbei ist und auch so Kategorien wie Bier, Whisky, Gin verlieren im Laufe der Zeit an Gewicht.
Ja, also das ist ja tatsächlich auch ganz interessant, weil das passt ja total zu dem, was Philipp und du damals in der Keynote gesagt haben. Und zwar, dass immer weniger Leute Alkohol trinken. Und klar, dann verlieren halt die Alkohol-Adventskalender auch irgendwie total an Relevanz. Also scheint auch ein bisschen der Spiegel der Gesellschaft zu sein, so ein Adventskalender.
Ja. Ja, und dass dieses Beauty-Ding immer noch so gut läuft, finde ich auch interessant. Ich glaube, gerade mit diesen ganzen wirklich Produkt- und nicht Schokokalendern ist es halt, das Attraktive an dem Geschäftsmodell ist ja, dass du A, schon mal einen hohen Warenwert hast, einen hohen Warenkorbwert. Und du kannst dann theoretisch, wenn du irgendwie eine D2C-Marke ist, die ihre Produkte nur im eigenen Shop verkauft, kannst du dir ja irgendwelche empfohlenen Verkaufspreise ausdenken, kannst dann werben mit Gesamtwarenwert in diesem Kalender 400 Euro und du kriegst den für 80 Euro. Das ist, glaube ich, eins der beliebtesten Marketingversprechen und dann kann man sich eben Fantasiepreise ausdenken. Gibt es auch ein paar YouTube-Videos von der Creatorin Sascha dazu, die ich sehr empfehlen kann. Kann man sich mal anschauen. Und das andere Modell ist, von dem ich aber auch immer wieder gehört habe, dass man sich an bestehenden Kalendern beteiligt. Die können dann entweder von Handelsketten sein, von Douglas oder DM oder wie auch immer. Oder eben, Markus hat es eben auch schon gesagt, es gibt immer mehr Influencer-Kalender. Und da gibt es auch eine Person, die sich sehr gut damit auskennt. Und von dem habe ich mir mal dieses gesamte Businessmodell erklären lassen und auch einmal quasi zusammen rechnen lassen, wie so eine Kalkulation vor so einem Kalender läuft. Alexander Georgievich von Food Vibes, der war vorher bei Foodist, macht schon seit, glaube ich, über 10 Jahren Adventskalender und der hat mir mal einen Rundown gegeben. Wir hören mal rein.
Wir können mal kurz einen Breakdown machen von den Unit Economics. Sagen wir mal, ein Adventskalender kostet 100 Euro. Dann hat man in meisten Fällen 19% Mehrwertsteuer drauf. Das sind dann 19 Euro, die dann schon mal runtergehen. Das ist irgendwie bei 81 Euro netto. Was sind die Kosten dahinter? Vielleicht nochmal, da mal rough 10 Euro, geht nochmal Discount runter, den man einfach per se gibt, ist man über 71 Euro. Was kostet so ein Kalender? Ich glaube, da ist es vor allem, gibt es einmal die Kartonage, die Bauweise und die Konfektionierung. Ich meine, wenn man 10.000 Adventskalender verkauft, müssen 24 Türchen befüllt werden. Sondern, wenn ich ziemlich falsch rechne, 230.000 Mal muss da halt so ein Türchen gefüllt werden. Das kostet ungefähr, je nachdem wie die Bauweise ist, lass es 20, 30 Euro sein. Und dann, da ist die Musik drin, ist die Frage des Inhaltes. Es gibt Eigenmarkenkalender, die eigene Produkte reinlegen. Nehmen wir mal Pure.ly, die machen Kalender, da ist nur Schmuck drin. Die haben natürlich für jedes Türchen, was die befüllen, auch Kosten, nämlich ihre Selbstkosten, die Cox sozusagen. Dann gibt's welche, die machen Mix oder machen 100% Bartergeschäfte. Da sind wir Fans von, dass wir den Marken anbieten, hey, du möchtest in die Reichweiten reinkommen von Sarah Harrison, Antonia Eleanor oder Lena Gerke, die natürlich auch einen ordentlichen Betrag nehmen dafür, dass wenn sie Marken ihre Reichweiten reinnehmen. Du hast jetzt die Chance, von ihr solche vorgestellt zu werden, in diesen Adventskalender als Highlight-Partner, im Newsletter integriert zu werden, auf der Startseite oder auf dem Webshop integriert zu sein und so weiter. Das sind so die beiden gängigen Modelle, die ich kenne. Noch kurz zu dem Breakdown. Genau, dann sagen wir mal, die Bauweise gibt's ja von bis, kostet irgendwas 15 bis 25 Euro. Und ja, genau, dann kann man sich ungefähr grob ausrechnen, was dann noch die Marge ist.
Okay, man hört schon, da kommt einiges an Kosten zusammen mit Konfektionierung, Creator bezahlen und so weiter. Aber trotzdem glaube, wenn man es dann einmal ganz durchrechnet, ist da schon noch eine ganz attraktive Marge steht am Ende unterm Strich. Ich habe dann Alexander auch noch gefragt, was die Herausforderungen an diesem Geschäftsmodell sind und das hier hat er geantwortet.
Ich glaube, die größte Herausforderung ist die Planbarkeit. Das Adventskalendergeschäft startet im Januar. Also im Januar fängst du an, über das Konzept zu sprechen und musst auch schon im Februar, März spätestens die Mengen festlegen. Also da müssen vor allem auch die Kartonagenhersteller wissen, wie viel Ware sie für dich reservieren sollen. Und dann fängst du meist an, ungefähr im Mai, Juni, Juli, August mit dem K. So, dann brauchst du halt die Slots bei der Konfektionierung. Und das in Summe festzulegen am Jahresende, wie viel Kalender du am Jahresende verkaufst, ist tricky, weil du keinen Platz für Errors hast. Ich meine, by definition ist ein Adventskalender ab dem 1.12. nichts mehr wert. Also ab dem 1.12. kannst du den, musst du den mit was auch immer 50-60% mindestens Discount verkaufen. Wenn du jetzt noch zurückrechnest, wie lange DHL und Co. braucht, ist eigentlich so der Cut-Off-Day so um den 25.11. herum, dass er noch auf jeden Fall pünktlich ankommt.
Ja, okay, das klingt schon so, als ob das auch gar nicht so einfach ist, da den richtigen Bedarf zu treffen. Ich habe auch gehört, dass manche Marken deswegen oder vor allen Dingen Influencer solche Pre-Sales machen, wo die Leute dann quasi schon mal vorbestellen können. Im August oder so ist natürlich schwer, die Leute dazu animieren, aber dann kriegt man so ein bisschen ein ungefähres Gefühl für den Bedarf und kann dann vielleicht ein bisschen besser planen. Das ist vielleicht ein ganz guter Hack für diejenigen, die sowas zum ersten Mal machen wollen.
Ja, oder man macht halt eben einen digitalen Adventskalender, ne? Also das sieht man ja jetzt auch überall auf Instagram, auf TikTok, geht ja jetzt dann auch bald los. Wir machen auch einen für den OMR-Podcast, der OMR-Channel, der Hauptchannel, macht auch einen Adventskalender mit all unseren PartnerInnen zusammen. Und das ist ja dann relativ Low-Aufwand. Man geht dem Ganzen, man muss vorproduzieren und man muss die Adventskalender gestalten und sowas alles. Die ganzen Kosten hat man ja da nicht. Ja, das wäre vielleicht auch ein ganz gutes Takeaway.
Ja, mir hat da ein Vögelchen gezwitschert, dass man auf dem OMR-Hauptaccount sogar etwas gewinnen kann. Deswegen, falls ihr es noch nicht macht, folgt dem doch am besten mal.
Der Wochensnack.
Ja, beim nächsten Thema wissen wir schon alle, Rolands Herz geht mal wieder auf. Wir reden über nichts anderes als KI. Let's go, Roland. Was hast du diesmal mitgebracht?
Juhu! Ja, ich dachte, wir kommen jetzt diese Woche doch auch nochmal an dem Thema nicht vorbei. Nachdem wir letzte Woche dann vorbeigekommen sind, geht es diese Woche nicht mehr. Ja, Google hat ja wieder jede Menge Zeug rausgehauen. Und ich finde, die haben einfach schon einen Lauf. Die haben Gemini 3 rausgebracht, ihr neuestes KI-Modell. Dann gucken die KI-Nerds, also bin ich ja nicht mehr, da gibt es ja noch mehr Hardcore-KI-Nerds, die gucken ja dann in der LM Arena auf das Leaderboard, wie dieses Modell dann abschneidet. Und da ist jetzt Gemini 3 gerade auf den ersten Platz vorgedrungen. Dann haben sie gleich am nächsten Tag Nano Banana Pro quasi nochmal eine noch bessere Version ihres Bildgenerierungsmodells, über das wir hier auch schon gesprochen haben, vorgestellt. Das war vorher schon gut in Sachen so Consistency, also dass das Bild immer gleich bleibt und man nur einzelne Details ändern kann. Jetzt ist es auch quasi in Sachen Textgenerierung perfekt geworden. Man kann Slides damit gestalten lassen, ohne dass da irgendwie welche Fragmente drin sind. Das fand ich schon krass, das hat große Wellen geschlagen. Ich habe den Eindruck, dass Google da einfach gerade sehr gut unterwegs ist und OpenAI vielleicht sogar so ein bisschen überholt hat. Und ja, weil ich hier auch wieder dachte, ja, ist jetzt so ein subjektiver Eindruck von mir. Lass doch mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. Habe ich mal den KI-Fachmann meines Vertrauens, nämlich Jens Polomski, gefragt, wie er das Ganze sieht. Und hier hört ihr seine Antwort.
In den letzten Jahren und Monaten hat sich Google meiner Meinung nach zu einem der führenden Anbieter im Bereich GenAI erarbeitet. Das nicht nur im Textbereich, sondern auch im Bild- und im Videobereich. Also in vielen verschiedenen Modalitäten. Und das war am Anfang ja ganz anders. Google Bard damals noch mit dem eigenen Chatbot habe ich nie so wirklich empfohlen, auch eher belächelt und habe das auch irgendwie gedacht, also hätte ich mehr von Google erwartet. Und dann kamen irgendwann die Gemini-Modelle, die mit größeren oder sehr großen Kontextfenstern waren, das heißt, viele Daten verarbeiten konnten. Dann die Multimodalität, das Modell war in der Lage oder wurde mit Video- und Audio-Bilddateien trainiert. Das heißt auch eine Möglichkeit, auch medienübergreifend zu arbeiten und ein Verständnis aneinander zu setzen. Zum Beispiel auch Videodateien zu analysieren und zu verstehen, nicht nur über dem Transkript, sondern auch was im Video passiert. Und so hat sich Google nach und nach mit den Gemini-Modellen immer mehr in den Vordergrund gepusht und auch immer bessere Qualität und immer schneller auch Updates rausgebracht. Aber auch im Bereich Bild hat Google relativ schnell irgendwann Gas gegeben, gute Modelle rauszubringen. Gerade mit dem Nano-Banana-Modell, da kennt man vielleicht noch die Bilder von den Superhelden-Verpackungen, die überall bei LinkedIn und Co. zu sehen waren. Das heißt, da war schon der erste so Wow-Effekt da und ziemlich krass auch für Aufmerksamkeit gesorgt. Und jetzt mit dem Nano Banana Pro Modell wurde da noch, auch wenn ich es mir fast nicht vorstellen konnte, nochmal eine Schippe draufgelegt. Die Consistency ist besser, man kann Charaktere in vielen, vielen Bereichen viel, viel besser darstellen. Die Textsicherheit ist beeindruckend. Aus meiner Erfahrung zu 95% eigentlich immer korrekte Texte. Natürlich kommt es immer auf die Menge an, aber auch im Deutschen mit Umlauten alles ziemlich, ziemlich gut. Und das aber in der Geschwindigkeit und für ein Pricing, was echt auch sehr am Markt etabliert ist und nutzbar. Gleichzeitig im Bereich Video auch das Veo-Modell, Veo 3 vor allen Dingen, war das erste Videomodell, was auch die Audiospur direkt mitgeneriert hat anhand eines Prompts. Hintergrundgeräusche, Stimmen, Gespräche etc. Und das war damals echt so ein Wow-Effekt, weil man auch nicht damit gerechnet hat, dass direkt auch die Audiospur mitgeneriert wurde. Passend dazu. Das war schon krass und hat Google sich nach und nach in den verschiedenen Bereichen wirklich an die Spitze gekämpft. Und gerade fürs Marketing hat man natürlich da viele Vorteile, wenn man aus einem Haus auch die Möglichkeit hat, zum Beispiel Sachen zu coden über das Gemini-Modell, aber auch ein gutes Knowledge über das Sprachmodell zu nutzen. Gleichzeitig aber auch diese Kreativbereiche super ineinander greifen, gerade in Google Tools, wo es überall eingebunden wird, eine bessere und sichere Editierbarkeit und Erstellung von Bildern, auch mit Text, was gerade Richtung Static Ads und so weiter total spannend ist. Der Bereich Video, die Bilder auch entsprechend zu animieren, mit der Tonspur dazu. Und so hat Google nach und nach immer mehr Features herausgebracht, die gerade fürs Marketing und für die Kreativlandschaft unglaublich praktisch sind und da es aus demselben Haus kommt, auch perfekt ineinander greifen. Und da finde ich, hat Google in den letzten Monaten einen krassen Job gemacht, enorme Geschwindigkeit an den Tag gelegt und ich bin gespannt, was dann noch in Zukunft von Google so kommen mag.
Ja, es hat mich natürlich gefreut, dass Jens das so ähnlich wie ich sieht. Ja, das war aber nicht die einzige Neuigkeit, die es jetzt bei Google gibt. Was nämlich auch neu ist, was so findige Performance-Marketer entdeckt haben, dass Google jetzt damit anfängt, Werbung im KI-Modus auszurollen. Also KI-Modus haben wir ja schon drüber gesprochen. Kann man anklicken in der Google-Suche und dann verwandelt sich Google quasi zu ChatGPT bzw. zu Gemini, einer anderen Form von Gemini, aber also zu einem KI-Chatbot. Und da fangen die jetzt an, Werbung auszurollen. Das finde ich auch schon ganz interessant, weil ja viele Leute sich fragen, kann man in diesen Chatbot antworten, kann man da gut Werbung ausspielen, kann Google damit genauso gut Geld verdienen wie mit diesen klassischen Suchergebnissen. Und das, da starten sie jetzt mit. Was sie schon länger machen, ist ein neues Werbeprodukt einzuführen. AI Max heißt das. Das ist quasi die, also so habe ich es verstanden, die soll dann die Suchwerbung fürs KI-Zeitalter vorbereiten. Vorher war das ja die Suche immer Keyword-basiert. Man hat rote Schuhe eingegeben, dann hat man rote Schuhe gezeigt. Und jetzt ist das halt immer weniger so. Und darauf wollen sie ihr Werbeprodukt quasi vorbereiten.
Das habe ich jetzt, also muss das jetzt nochmal für Nicht-KI-Leute erklären. Das habe ich nicht so richtig verstanden. Habe ich nicht so geschnallt. Wie wollen sie das vorbereiten? Also was passiert dann da, wenn ich Dinge eingebe? Wird mir dann einfach...
Also, ein Produkt also es geht darum, wie quasi das, das Suchinteresse der NutzerInnen gematcht wird mit dem Angebot der Werbetreibenden. Früher war es ja eben so, wie gesagt, Keyword-basiert, da war es ganz klar. Man hat rote Schuhe eingegeben und hat dann rote Schuhe Anzeigen bekommen. Und das ist jetzt deutlich komplexer geworden, einfach weil sich das NutzerInnenverhalten auch geändert hat. Man ist ja auch durch ChatGPT quasi umerzogen worden und gibt jetzt viel komplexere Fragen ein und geht da mit seinen eigenen, mit seinem ganz eigenen Use Case quasi heran, dass man sagt, ja, ich bin so und so viel alt, wiege so und so viel, habe Spreiz-Senkfuß und suche jetzt Laufschuhe für genau mein Szenario. Und dadurch ist es halt aber auch schwieriger geworden, genau die richtigen Produkte, oder sagen wir mal komplexer geworden, genau die richtigen Produkte den richtigen Leuten anzuzeigen. Und das ist, glaube ich, das, was Google machen will jetzt mit AI Max, dass sie ihre Suchwerbung fürs AI-Zeitalter anpassen. Und da sagen sie natürlich auch, es ist KI-basiert und wir kriegen das gut hin zu matchen. Ich bin aber auch nur nicht sicher, ob das so gut klappt. Ich habe zuletzt LinkedIn-Posts gelesen von Leuten, die sagen, nee, das funktioniert noch nicht so gut. Und vielleicht bringt Google da auch absichtlich irgendwie Intransparenz rein, um mehr Geld zu verdienen. Um das aber einmal zu verifizieren, habe ich hier auch nochmal einen Experten gefragt, nämlich den Google Ads-Fachmann meines Vertrauens, Carlo Siebert. Hören wir mal, was er sagt.
Das, was wir bis jetzt sehen, ist, dass kein Test erfolgreicher ist. Da hatten wir einen Test, der war genauso gut. Also da war AI Max zumindest nicht schlechter, nicht wesentlich schlechter. Und bei dem Rest immer schlechter abgeschnitten. Und du kannst in Google Ads dir die Suchbegriffe angucken. Also sozusagen die unterste Ebene, das, was der User wirklich eingetippt hat am Ende. Das ist zwar auch nicht 100%, Google verschleiert das mittlerweile unter sehr fragwürdigen Gründen, also immer aufgrund des Datenschutzes, aber also das ist auch nochmal eine andere Geschichte. Ja, jedenfalls siehst du da nicht alles, aber das, was du siehst, ist halt bei allen Accounts bis jetzt sehr eindeutig gewesen. Entweder du hast super, super offensichtliche Matches, also da, wo du sagst, na gut, dafür habe ich jetzt keinen AI Max gebraucht, zum Beispiel, wir haben sowas Verpackungslizenzen. Das war noch der Fall, wo sozusagen AI Max nicht besser oder nicht schlechter abgeschnitten hat. Verpackungslizenzen für Händler und also für Online-Shops. Und da waren so Standardsachen drin wie Verpackungslizenz, Verpackung lizenzieren, Händlerverpackungslizenz, Lucid, so heißt das System, lizenzieren. Das war ein No-Brainer, das hatten wir sowieso. Also dafür brauchen wir jetzt auch keinen AI-Max. Das steht auch riesengroß auf der Webseite drauf. Also das ist wirklich jetzt nichts Besonderes. Aber dann sozusagen mit der gleichen Funktion im gleichen Account auch Sachen ausgelöst wie Verpackung. Verpackungsdienst Near Me. Also nicht mal mehr Deutsch. Wir sind nicht in einem deutschen Markt aktiv. Also so richtig völlig abstrakt weit weg. Also ich denke, wenn man das hätte lösen können, diese Keyword-Suchbegriff, Suchintentionsthematik, dann hätte man es schon gelöst. Meine Vermutung ist so ein bisschen, dass Google das auch nicht wirklich lösen will. Also so eine gewisse Unschärfe, wie zum Beispiel, dass du nicht mehr 100% deiner Suchbegriffe sehen kannst, die du dann ausschließen könntest. Also du könntest dann sagen, na, das ist ja ganz viel Quatsch bei, da will ich gar nicht mehr drauf werben. Das führt ja nur dazu, dass Unschärfe aus dem Account genommen wird und dadurch steigt ja nicht die Conversions oder der Umsatz als solches, sondern du schneidest eigentlich nur den Speck ab, also da, wo du eh nichts verdient hättest. Und das ist am Ende für alle gut, außer für Google.
Okay, im Grunde klingt das ein bisschen so wie, geht das in so eine ähnliche Richtung, finde ich, wie das, was hier Flo Litterst auch schon über Meta erzählt hat, dass es dann irgendwann vielleicht so ist, dass man nur noch das Bankkonto anschließt und Google dann die KI-Werbung schaltet und man dann einfach vertrauen muss und dass es dann aber vielleicht auch ein paar Intransparenzen gibt. So. Aber trotzdem bleibt jetzt für mich aus dieser Woche so ein bisschen hängen, dass Google da schon sehr gut unterwegs ist im Vergleich zu OpenAI. Und ich habe auch einen Artikel gelesen bei The Information, dass Sam Altman, also der Gründer und CEO von OpenAI, da Mitarbeitende schon gewarnt haben soll vor Gegenwind, weil Google da gerade so Tempo gemacht hat und so viel Boden gut gemacht hat. Und ja, das fand ich schon crazy. Ich habe dann noch eine Analogie mir ausgedacht. Ich habe mich gefragt, ob ChatGPT...
Wir sind so gespannt.
Entweder ist ChatGPT das Tempo oder das Tesa oder die Coca-Cola von quasi von Consumer AI, dass sie halt quasi
dass sie den Namen man, so prägen. Ja.
Genau, einen Gattungsname, sagt man, glaube ich. Oder sie werden jetzt gerade zum BVB von OpenAI, Fußballanalogie. Also es war ja vor ein paar Jahren so, dass der BVB einmal die Meisterschaft gewonnen hat. Das ist jetzt, glaube ich, auch schon 12 Jahre her unter Jürgen Klopp. Und danach war Bayern so sauer, dass sie dann aber so viel besser geworden sind, dass sie die Champions League gewonnen haben und seitdem der BVB kein Land mehr sieht. Und ja, mein Eindruck ist, dass es vielleicht gerade ein bisschen so ist, dass OpenAI Google so provoziert hat, besser zu werden, dass die ja da jetzt vorbeigezogen sind und dass man mal gucken muss, ob OpenAI da wieder Boden gut macht. Sag du noch einmal, was du aktuell mehr nutzt?
Also ich muss sagen, ich benutze ja mehr Gemini und bin da eher Google-Kind geworden, aber auch, muss ich auch sagen, also das ist auch, also auch mein Gefühl ist eher, dass Google da auf der Überholspur ist oder jetzt irgendwie wieder sein Monopol ein bisschen unterstützt, was es ja irgendwie hat. Aber ich glaube, es ist tatsächlich für die Analogie von dir sehr gut, dass es das neue Tempo wird. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir einfach sagen, wir befragen ChatGPT anstelle von wir befragen KI und meinen aber eigentlich, dass wir Gemini benutzen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Schauen wir mal. Schreibt uns doch mal per Mail oder in die Kommentare oder wo auch immer, was ihr nutzt und wie eure Sichtweise ist.
Auf die Hand.
Ja, zum Schluss vielleicht wirklich nochmal ein ganz operatives Thema hier direkt auf die Hand, wo man direkt was ausprobieren, direkt was testen kann. Muss man sich aber überlegen, ob man diesen Schritt gehen will. Aber ich erkläre es erstmal. Ich habe zuletzt mehrfach Posts von US-Social-Media-Leuten in meinem Feed gehabt auf LinkedIn, die so Screenshots gezeigt haben, wo so Marken solche Entschuldigungen gepostet haben. Also man sieht das ja schon direkt, wie sowas aussieht. Es ist so eine Wall of Text quasi. Und dann steht da drüber, we're sorry oder apologies. Und da denkt man schon, oh, was haben denn die für eine Scheiße gebaut? Und das, natürlich guckt man da hin, natürlich erregt das die Aufmerksamkeit. Dann stellt sich aber relativ schnell...
Ich wollte gerade sagen, man guckt ja nicht so dahin, oh, sondern man guckt ja schon dahin, oh, wo ist der Gossip? Ich möchte gerne lesen.
Ja, klar, also ist da die Lust an der Häme und am Spott ist natürlich schon vorhanden. Und man kennt das ja auch schon einfach, dieses Format ist ja schon gelernt, weil so viele Influencer sich mal entschuldigen mussten, weil die irgendeinen Mist gebaut haben oder Marken, weil die daneben gegriffen haben, ist es auch schon so ein gelerntes Format. Und genau das setzen jetzt eben Marken ein, einfach um Aufmerksamkeit zu generieren. Und dann sieht man halt schon in den ersten 2, 3 Zeilen, irgendwann merkt man, ist es sowas wie, ja, Entschuldigung, dass wir euer Leben verändert haben mit unseren tollen Produkten oder dass wir euch so einen großen Discount gegeben haben, das wollten wir eigentlich gar nicht. Aber dann hat man es schon die Aufmerksamkeit erregt und dann ist es schon vorbei. Und also ich habe dann viele US-Beispiele gesehen von KitKat und so weiter. Muss ich mir nochmal durchschauen. Ich verlinke euch mal die Posts in den Shownotes. Dann habe ich aber bei Slack mal meine OMR-KollegInnen gefragt und die hatten in der Tat auch schon deutsche Beispiele gesehen von der New York Bagel Company. Snox hat das auch gemacht. Dann kam der sehr gute Tipp, einmal in der Meta-Ads-Library zu schauen. Das habe ich dann auch gemacht und habe dann auch noch Everdrop gefunden, Distorted People, so eine Streetwear-Marke. Also es gibt wirklich viele, die das machen. Manche machen es dann eben nur als Ad quasi. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das als Aufmerksamkeitshebel gut funktioniert. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil es natürlich auch, man verarscht die Leute ja ein bisschen. Und ob das dann für die Marke wirklich so gut ist, wenn man es dann wirklich mit einem großen Discount verknüpft und so weiter, jetzt gerade an Black Friday ist das, glaube ich, passt das halt auch gut zusammen, dann kann es vielleicht funktionieren. Aber ja, die Social Media Experten, die ich da auf LinkedIn gelesen habe, haben gesagt, es nervt total und ist für die Marke kacke.
Man kommt sich halt irgendwie als Kunde so ein bisschen verarscht vor, ne? Also du liest dir das so durch und dann so, weiß ich nicht, finde ich auch ein bisschen schmierig, wenn man dann sagt, sorry, dass wir mit unseren Produkten alles besser gemacht haben. Also finde ich nicht so geil. Aber ich habe da nämlich ein Beispiel, und ich habe es auch ehrlicherweise noch nie gesehen, aber ein Beispiel habe ich gesehen, und zwar hat dein lieber Redaktionskollege Torben das zugesendet. Und zwar war das von Ola Kala. Das finde ich fällt auch so ein bisschen in die Richtung, aber die haben es sehr charmant gemacht. Das ist ja die Klamottenmarke von Tim Gabel und InScope. Und die haben eine E-Mail nämlich rumgesendet, jetzt zum Black Friday, wo irgendwie die Headline war, bitte um Überprüfung der Black Friday-Preise. Und dann war die quasi so aufgebaut, als wäre diese E-Mail geleakt worden und als hätte die gar nicht an alle Sender rausgehen sollen. Und dann war da irgendwie ein Link zu der Kollektion und dann auch ein Passwort. Also das hat man dann auch, das Passwort irgendwie test. Und dann konnte man sich quasi schon mal zu den Black Friday Deals irgendwie einloggen auf der Website. Und das fand ich zum Beispiel wieder ganz charmant, weil da hat man sich halt nicht so verarscht gefühlt, sondern da hat man sich gefühlt, als wäre man halt so der König oder die Königin, dass man hier so eine geleakte Mail irgendwie vorhatte. Fand ich da den bisschen smarteren Move.
Ja, lustig. Ich kenne das auch aus dem E-Mail-Marketing, kenne ich genau diesen Hook quasi, dass man, wenn man halt eine Mail bekommt mit dem Betreff, wir bitten um Entschuldigung, das funktioniert halt. Da ist, glaube ich, die Öffnungsrate deutlich höher. Und ich habe schon auch den Eindruck, dass das in den letzten Jahren einige Marken gespielt haben, diesen Move. Und ja, jetzt wird es offenbar dann halt so auf diesen Social-Marketing, Social-Media- und Social-Ads-Bereich übertragen. Und vermutlich funktioniert es auch ganz gut. Muss dann immer so ein bisschen gucken, ob es mit der Marke zusammenpasst. Wenn ihr es schon gemacht habt, wenn hier welche zuhören von Snox, Everdrop und so weiter, schreibt doch gerne mal, wie es für euch funktioniert hat. Dann können wir vielleicht beim nächsten Mal berichten.
Ja, und jetzt sind wir schon wieder am Ende der Folge angekommen und wir sind ja auch ein bisschen über der Zeit. Deswegen haben wir jetzt nur noch zwei Dinge, die wir euch gerne mit auf den Weg geben wollen. Nummer eins ist aus unserer letzten Folge, Marti Supreme hatte Roland einfach so einen geilen Riecher, weil jetzt alles, was in dem Zoom-Call gesagt wurde, so ein bisschen Leben eingehaucht bekommt. Und finde ich auf jeden Fall richtig cool. Guckt euch das an. Mein Tipp ist der Tipp von Roland, weil es gibt jetzt Zeppeline in Orange, es gibt Promis, die Jacken tragen, also sollte man sich auf jeden Fall nochmal angucken. Und Roland hat auch noch was für euch.
Ja, ich habe auch noch was, wo ihr was mitnehmen könnt, nämlich bei unseren OMR-KollegInnen von OMR Education gibt es gerade Black Friday 51% Rabatt auf alle Weiterbildung, kann ich nur empfehlen. Ticketsangebote gibt es zum Black Friday keine, deswegen hier nochmal der Hinweis, bis zum Black Friday sind die OMR-Festival-Tickets zum Early-Bird-Preis von 499 € zu haben. Danach wird der Preis steigen. Also am besten auch jetzt gleich zuschlagen.
Genau. Und was ihr jetzt auch gleich noch machen könnt, ist diese Folge gerne bewerten oder euren Kolleginnen, Freunden, Familie schicken, wenn ihr gerne wollt. Und natürlich nächste Woche auch wieder reinhören, weil wir da wieder ein paar spannende Themen für euch haben. Und wir uns natürlich sowieso immer freuen, wenn ihr kommentiert und liked und uns irgendwie weiterempfiehlt.
Bis dann.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.